Herzlich willkommen zur Impro Lounge, den Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und Pfirsich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und Pfirsichs. Und in der 14. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Kathi Paulini, Kernteammitglied beim An und Pfirsich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, wo Kathi in einer Sauna keine großen Dinger gesehen hat, warum Kathi und Gerald nach Shows hören müssen, wie toll sie waren.
Und warum Gerald fürs Impro-Spielen kein Geld zahlen will, in Klammern im Interesse der Spielerinnen.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Kathi, es ist Dezember 2024 und ich freue mich riesig, mit dir die 14. Folge der An und Pfirsich Impro-Lounge aufzunehmen. Du kommst ursprünglich aus dem Saarland, genauer gesagt aus Eppelborn. Deine Jugend war geprägt von Sport, besonders Kickboxen und Hip-Hop-Tanzen. Nach dem Abitur 2012 bist du nach Karlsruhe gezogen, um International Management zu studieren. Doch der Traum, ins Ausland zu gehen, den du schon als Teenagerin hattest, hat dich nie losgelassen. 2015 war es dann soweit. Du hast ein Praktikum in Florida gemacht und 2 Jahre später ging es noch einmal in die USA, diesmal für ein Praktikum in New York. Zwischen diesen Abenteuern hast du deine Bachelorarbeit in Marketing bei Daimler in Stuttgart geschrieben. Dann, 2016, folgte ein weiterer großer Schritt. Du bist in die Schweiz ausgewandert und hast 6 Jahre lang in verschiedenen Werbeagenturen in Zürich gearbeitet. 2020 hast du dann eine Impro-Show von Imco Big gesehen. Das war der Startschuss für deine Impro-Reise. Du hast beim An und Pfirsich das Kurssystem durchlaufen und bist seit 2022 fest dabei. Erst als Praktikantin und mittlerweile als Mitglied im Kernteam. Und jetzt bist du hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Kathi.
Hallo.
Kathi, du hast dich zwischenzeitlich, während ich das vorgelesen habe, einmal fast vergrölt vor Lachen. Was, Spoiler Alert, ich sag das vor dem Podcast an, ein paar Mal passieren könnte in diesem Podcast. Da ist schon gerade wieder passiert. Du hast dich vergrölt, als ich den Herkunftsort Eppelborn vorgelesen habe.
Genau, weil du hast es so überpronunciated. Eppelborn.
Eppelborn. Wie würdest denn du Eppelborn sagen?
Also bei uns im Dialekt würde ich Eppelborre.
Eppelborre. Also wie Äpfelbohren. Eppelborre.
Ja, genau. Und wir haben auch ein Eventcenter, der nennt sich den Big Apple. Das ist dann Big aber E-P-P-E-L.
Meine Damen und Herren, für alle Äppelborn. Schweizer, die das Saarland nicht kennen, das ist jetzt das, was ein Hesse über das Saarland denkt. Genau solche Witze machen sie im Saarland. Das Apple Center. Der Ort, wo ich herkomme, in meinem Dialekt heißt Heprum.
Ah, Heprum. Ja, Heprum. Also eigentlich komme ich aus Hirscheid. Aber.
Aus Hirscheid.
Hirscheid. Also hier scheidet uns die Grenze, daher kommt das. Deswegen heißt es Hirscheid.
Hirscheid, okay.
Und dann dachte ich mir so, das hört sich ziemlich blöd an, das über einen Podcast zu sagen. Hirscheid. Und dann habe ich mir so gedacht, mache ich doch Eppelborn.
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 Nein. Das Saarland. Okay, ich verspreche oder ich gelobe, möglichst wenig Witze über das Saarland zu machen.
Okay.
In diesem Podcast, weil das verstehen die Schweizer sowieso nicht.
Das ist in Ordnung. Naja, aber wir haben ja vielleicht auch ein paar deutsche Zuhörer.
Vielleicht, ja. Das Saarland, so ein bisschen das Thurgau von Deutschland.
Ja.
aber darüber wollen wir gar nicht so viel reden. Kathi, schön bist du da, auch für dich dein erstes Mal in einem Podcast.
Ja, ich freue mich.
Du wirkst jetzt im Gegensatz zu den meisten anderen, die jetzt hier saßen und das erste Mal in einem Podcast waren, überhaupt nicht nervös.
Ah, okay, dann habe ich eine sehr gute Fassade aufgebaut mittlerweile, weil ich innen drin so bebe, also so freudig aufgeregt bin.
Okay.
Und ja, mir das vielleicht nicht anmerken lasse und ich das überspiele mit Lächeln und Klatschen und Lachen.
Okay, ich kann schon mal auch vorhersagen, über dieses Überspielen werden wir dann später noch ein bisschen miteinander sprechen.
Aha.
Jetzt habe ich erstmal eine andere Frage. Du hast, habe ich vorgelesen, International Management in Karlsruhe studiert.
Das stimmt.
Was ist denn International Management?
Also es ist eigentlich BWL mit Sprachen und Technik und Informatik und ja, solche Sachen, Marketing, das alles, es war so alles mit drin, weil ich konnte mich sehr schlecht entscheiden nach dem Abi, was ich machen will, und ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium. Und dann dachte ich mir so, ja, gehe ich doch, studiere ich doch BWL, dann kann ich irgendwann mal ganz groß werden und Geld verdienen und all das. Und ja, und dann habe ich International Management studiert und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, jetzt war ich gerade zum Überlegen, ob es mir tatsächlich Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, ja, es hat mir Spaß gemacht.
Okay, dann frage ich dich mal, was ist etwas, was dir daran Spaß gemacht hat? Etwas, was dir keinen Spaß gemacht hat?
Also was mir vor allem sehr spezifisch daran Spaß gemacht hat, waren die Technikvorlesungen, also so technisches Zeichnen und so das. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und mein Vater hat irgendwann mal zu mir gesagt, wo ich jünger war, an mir ist eine sehr gute Maschinenbauerin verloren gegangen. Also mein Vater ist auch studierter Maschinenbauer. Ja. Ich wäre wahrscheinlich die einzige Frau in der Vorlesung gewesen, aber so, da hatte ich wirklich sehr, sehr viel Spaß dran. Vielleicht so, ich hatte natürlich mega viel Spaß, Leute kennenzulernen. Ich habe immer noch meine drei besten Freunde noch von der Studienzeit, vom ersten Semester. Und ja, was mir weniger Spaß gemacht hat, weiß ich nicht. Prüfungen schreiben.
Okay, das ist jetzt nicht wahnsinnig spezifisch für dieses Studium, das taucht in sehr vielen Studien auf.
Ja, ja, an dem Studium, ich weiß nicht, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es für mich genau die richtige Wahl. Mhm.
Also das sehr auch ein generalistisches Studium, würde ich sagen. Oder bist du da wirklich in die Tiefe gegangen oder war das sehr alles so ein bisschen?
Es war wirklich alles so ein bisschen. Also BWL war natürlich sehr ausgeprägt, VWL war sehr ausgeprägt und dann die einzelnen Disziplinen darunter, also Buchhaltung und all so das.
Gibt es denn etwas aus deinem Studium, was du für die Impro als, weiß nicht, bereichernd mitnimmst oder ist das einfach nur eine andere Zeit in deinem Leben?
Ich glaube, sehr viele Soft Skills nehme ich mit.
Du hast Soft Skills in deinem Studium gelernt?
Ja.
Das ist eine außergewöhnliche Aussage über ein Studium, dass man da Soft Skills lernt.
Ja, also ich glaube, ich habe vor allem sehr viel so Disziplin mitgenommen. Eben so dieses Hinsetzen und Lernen und wirklich mich darauf fokussieren. Ich habe da auch gelernt, To-Do-Listen sind mein Leben und Tabellen und Pläne, wann ich wie was lerne und wie ausführlich ich was lerne und wie ich überhaupt lerne, habe ich auch für mich herausgefunden. Und ja, und ich glaube, was mir so am meisten hängen geblieben ist, sind so Soft Skills tatsächlich. Okay. Und so ganz kleine Momente halt mit Menschen. Ja.
Cool. Schön. Ja, International Management. Ich glaube, du bist, also ich habe ja auch Volkswirtschaft studiert, aber ich glaube, abgesehen von uns zwei gibt es im An und für sich, wenn ich mich nicht irre, keine anderen Wirtschaftswissenschaften.
Ach so.
Nee. Mhm. Oh, und ja. Ich meine, ich als VWLer würde dich als BWLer ja auch nicht als Wirtschaftswissenschaftler akzeptieren, sondern als überbezahlten PowerPoint-Kreator.
Genau.
Okay, wir haben jetzt VWL, BWL und Deutschland und Saarland gerade. Mal gucken, was noch für so Diskrepanzen zwischen uns zwei hier auftauchen. Cool. Und damit würde ich gerne den Einleitungsteil, diesen liebevollen, charmanten Einleitungsteil, beenden. Und wir kommen zum Teil der Biografie. Seit wann machst du Impro?
Ich mache seit jetzt fast 5 Jahren Impro. Mhm. Im Januar 2020 habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Impro-Theater gesehen, in einer Show. Und dann
kannst du uns mal der erzählen?
Achso.
Ich habe erzählt, dass es bei Imkubik war, aber du kannst auch gerne den Zuhörern erzählen, wer oder was und warum Imkubik ist.
Wer oder was, warum? Ich glaube, das kannst du Sali besser fragen. Imkubik finde ich eine unglaublich faszinierende und inspirierende Impro-Gruppe. Das sind eben die drei Jungs, Sali, Dave und Raffi. Mhm. Und ich habe sie damals bei einem Theatersport gesehen, im Dynamo. Mhm. Mhm. Ich glaube gegen Roseway.
Mhm. Roseway, eine Improgruppe aus Klonen.
Genau, das weiß ich nicht. Ich glaube mit Melody, oder?
Das, also sie gut. war auch mal dabei, ja, okay. aber es ist
doesn't matter.
Eine alte, ehrwürdige Improgruppe aus ja, Klonen.
Genau. Und dort bin ich an einem Mittwochabend sehr spontan. Ich habe ein Newsletter bekommen von Ronob. Mhm. Und so, ah, hast du heute Abend noch nichts zu tun? Geh doch in die Impro-Show. Mhm. So, cool, ich habe heute Abend nichts zu tun, gehe ich in die Impro-Show. Mhm. Und saß dann dort in der zweiten Reihe neben Melodies Vater mhm. und noch neben einem Impro-Regular. Und ich habe so gelacht wie seit langem nicht mehr. Und das mhm. finde ich, können die drei auch wirklich perfekt, mhm. Dass sie so eine ansteckende Energie haben und so. Und ich finde eh körperliche Impro eins von den witzigsten Sachen, die es gibt. Also ich kann mich da schlapplachen drüber.
Also das ist noch zum Erklären, ich glaube, das ist so der Unique Selling Point von, ach jetzt mal im Business-Sprech, der Unique ja. Selling Point von Imko Bieg, dass sie alle drei sehr körperlich spielen. Mhm. Sie haben auch eine Show, die heißt Auf kein Wort, ja. die ohne je ein ja. Wort gesprochen
sehr auskommt. Sehenswert ja. übrigens, falls ihr die Möglichkeit habt, das zu sehen, schaut es. Und genau, und da habe ich mich kaputt gelacht. Mhm. Und ich habe mich gleichzeitig, habe ich mich gefragt, ui, kann ich das auch? Oder ui, ich glaube, mich zieht's dahin. Mich hat's direkt wie Tomaten von den Augen ist es mir gefallen. Mhm. Dass das was sein könnte, wo mir Spaß macht. Mhm. Und dann habe ich direkt am nächsten Tag gegoogelt und mich dann, glaube ich, auch direkt für einen Kurs angemeldet. Mhm. Und dann einen Monat später.
Weißt du noch, wer den Kurs gemacht
ja,
hat?
Donat und Simon haben den Kurs gegeben, das war noch im Comedy-Haus und dann hatten wir, glaube ich, 3 oder 4 Kursabende, die noch vor Ort stattgefunden haben und dann kam der Lockdown.
Ah, März 2020, stimmt.
Genau, ja. Und dann war erstmal Sendepause und dann, glaube ich, im Mai ging es dann wieder los, dass ihr das online angeboten habt?
Ah nee, es ging sofort los.
Ging also, es sofort los?
Wir haben in derselben Woche, wo der Lockdown war, haben wir die ersten Online-Kurse gemacht.
Ah, mega. Ja, das, genau. Mein Kurs ging im Mai irgendwie so weiter. Also es war eine rechte Pause dazwischen. Okay. Wo dann auch viele nicht mehr vom Kurs dabei waren. Und ich dachte mir aber so, ich bin zu Hause alleine im Lockdown. Es wäre ganz cool, so mit Leuten in Kontakt zu treten. Hab das gemacht und ja, hab so daran Gefallen gefunden und konnte wie so, es gab so einen Moment, da haben wir mit Donut Shitdance gemacht und ich weiß noch, meine Wohnung war damals so ein bisschen Hochparterre von der Straße. Wo mir Leute direkt reingucken konnten. Und ich weiß noch, dass ich so am Tanzen war und ich glaube, es war Barbie Girl von Aqua. und ich weiß noch, ich habe da so getanzt, ganz alleine in meiner Wohnung und ich dachte mir so, geil, wenn die jetzt von draußen mich sehen, die denken sich, die hat jetzt gerade eine richtig geile Zeit.
Cool.
Und das hat sich genauso weitergezogen. Diese geile Zeit von, ich genieße das total, mit Leuten in Kontakt zu kommen, auch wenn das nur online war. Ja, und habe mich dann direkt für den nächsten Kurs angemeldet.
Das schließt jetzt sehr schnell meine zweite Frage an. Weil ich jetzt gehört habe, du hast mit Impro angefangen, weil sie dich fasziniert hat und dann bist du am Anfang dran geblieben, weil sie dir Kontakt geboten hat. Die zweite Frage ist, warum machst du Impro? Ist das immer noch das? Hat sich das weiter verändert oder weiter
evolutioniert?
Evolutioniert?
Ist das richtig? Richtig. Sag mal, die Saarländer, der Hessen, dem Hessen was.
Ja, wie ist das weitergegangen?
Die Frage war, warum ich immer noch Impro mache.
Ja, warum du überhaupt Impro
warum
machst?
Warum ich überhaupt Impro mache? Ich glaube, mir ist dann recht schnell aufgefallen oder bewusst geworden, dass das ein Bereich ist, wo ich einfach ich sein kann. Und Leute mögen das. Also nicht, dass davor mich Leute nicht gemocht haben, aber ich glaube, ich war immer so dieses, was ja hier viele sagen, so das Power-Knulli, wo dann mega auffällt und ich habe das Gefühl, dass dort in der Impro konnte ich das auf einmal wie anders anwenden und dann die Leitbilder von eben so diese drei Sachen, die wir haben vom Impro-Zyklus mit ja genau und Präsenz sein und Scheitern, dass das mir sehr zugesagt hat. Mhm. Und das hat eigentlich mein ganzes Leben sehr verändert.
Weil das vorher, also ich meine, ich habe ja erzählt, dass du bei Daimler auch schon im Marketing warst, dass du eigentlich vor allen Dingen in der Werbung und Marketingkarriere gemacht hast. Dort hast du diese drei Prinzipien, präsent sein, sag ja genau und erlaube dir und anderen zu scheitern, nicht so erfahren?
Noch nicht mal so sehr bei Daimler, weil bei Daimler ist man oft eine kleine Ameise in einem ganz großen Bau. Mhm. Da eigentlich nicht so, aber hier so in den Agenturen.
Mhm. Also da hast du es erfahren oder nicht erfahren?
Erfahren.
Ah, da hast
genau, also in den Agenturen habe ich es erfahren, bei Daimler nicht so. Bei Daimler ist es zu groß.
Und bei den Agenturen hast du es erfahren, dass sie den Impro-Zyklus leben oder dass sie es nicht leben?
Genau, dass sie es nicht leben. Und das hat mich dann, sobald ich dann wie angefangen habe, Impro zu machen und auch sehr intensiv zu machen, hat es angefangen, mich zu stören. Mhm. So vor allem so eine positive Fehlerkultur. Das hat mich richtig wahnsinnig gemacht. Mhm. Und dass so viel aufs Mal und gleichzeitig passiert, und es muss ja auch passieren, weil es gibt auch Sachen, die erledigt werden müssen und so, dass da aber dann oft so der Mensch dahinter verloren gegangen ist. Mhm. Und das fand ich sehr schade. Und deswegen war ich dann sehr froh, dass ein Wandel bei mir gekommen ist. Mhm. Genau.
Spannend. Ich habe inzwischen ja mal eine neue Frage in unsere Folgen eingefügt. Ja? Die würde mich jetzt interessieren von dir. Kathi, was ist ein Medium, wie zum Beispiel ein Film, Buch, Lied etc., von dem wir was zur Impro lernen können? Gibt es so etwas, es ein mediales Ding, wo du woraus du Inspiration für die Impro ziehst?
Ich glaube sowas wie Inception.
Ui, weil und warum?
Inception finde ich einer von den besten Filmen, den es je gab. Den schaue ich immer, wenn ich auf einem Langstreckenflug bin. Den schaue ich jedes Mal.
Und hast du ihn inzwischen verstanden? Also Inception ist der Film, wo sie von Träume in Träume in Träume in Träume gehen.
Ja, Träume finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Mhm. Und ich finde es einfach ein grandioser Film, wie tief das dann geht mit den Träumen.
Und was nimmst du für die Impro aus diesem Film mit raus?
Ich glaube, wenn da eine Realität entsteht, kann man gucken, was da ein kleiner Punkt davon ist und dann das nochmal eine komplett neue Realität werden lassen. Also es ist wie, du hast so ein Bild, es gibt doch auch diese Bilder.
Apfelbrotmännchen, meinst du?
Das weiß ich nicht.
Da wo du immer tiefer reingehst und es kommt immer wieder was Neues.
Immer wieder was Neues. Und die finde ich unglaublich faszinierend. So stelle ich mir Inception vor. Mhm. Das ist für mich so eben, dann spielt man etwas und dann kann man wieder mit einem kleinen Detail in was ganz anderes gehen und dann nimmt man wieder was raus und geht wieder in was ganz anderes und es ist wie nie zu Ende.
Okay.
Und immer wenn man denkt, das war jetzt wie das Ende, kommt nochmal was.
Cool.
Das finde ich spannend.
Das finde ich sehr spannender Gedanke, weil es mich halt auch vor allen Dingen an dem Punkt abholt, der mich im Moment improphilosophisch extrem fest bewegt, wie viel kann ich improvisieren mit Vorbereitung? Mhm. Mhm. Und ich würde ja behaupten, man kann immer unendlich viel improvisieren.
Ja.
Selbst wenn alles vorgeschrieben ist, gibt es immer noch unendlich viele Improvisationsentscheidungen zu fällen.
Ja, stimme ich zu.
Und das würde ja auch für das sprechen. Also es kann fast alles klar sein. Es gibt immer noch Orte, an denen wir dann eigene Entscheidungen und improvisatorische Entscheidungen fällen können. Ja, cool. Kathi, was ist deine All-Time-Lieblingsshow?
Ich habe ja die anderen Podcasts gehört und ich habe mir dann schon Ideen oder so was überlegt.
Schieß mal los.
Wenn Gary mich das fragt, dann antworte ich das. Und ich muss sagen, meine All-Time-Favorite-Show ist jetzt.
Das sagen so viele, ich weiß auch nicht warum.
Und ich sag dir warum.
Warum?
Ich finde, Musik kann was transportieren, was Worte manchmal nicht können. Mhm. Und das finde ich in der Kombi mit Improvisieren, noch mit Text und Körper und all das, was noch dazukommt, finde ich das unglaublich spannend. Und dieser Moment, wo das kreiert wird, sind wie so Magiemomente für mich, wenn dann wie alles zusammenkommt und dann, wenn ich das selber sehe, sitze ich mit so offener Kinnlade da und bin so, oh mein Gott, das ist für mich Magie. Mhm.
Und
Hampshire Männer.
Und hast denn du den Nachfolger von jetzt, One Head Wonder, hast du die schon gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Erfüllt sie dasselbe oder fehlt dir was? Ist das, oder ist auch das wie jetzt? Oder fehlt da ein Element?
Es ist nicht wie jetzt, weil es ist ja kein Musical. Mhm.
Also ich meine, finde, für dich, für das, was jetzt ja, magisch macht.
Ich finde, es erfüllt das. Also es erfüllt das von Musik kommt und überträgt etwas. Ja, jetzt hatte ich gerade eben noch einen Gedanken, jetzt ist er gerade weggehuscht. Vielleicht komme ich später nochmal dazu.
Ja, spannend, also Musik und Impro und die Trends.
Ah, ja. Es zeigt halt einen anderen Prozess von wie zum Beispiel ein Song entsteht. Das, finde ich, ist weniger das Thema bei jetzt. Bei jetzt ist direkt Boom und Big Band und dann kommt direkt Text. Und bei One Hit Wonder, finde ich, zeigt es mehr die Geschichte dahinter, wie ein Song wirklich entstanden ist.
Aber damit hat es für dich auch nicht dieselbe krasse Wirkung? Ja. Das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, also es hat nicht die gleiche krasse Wirkung, aber es transportiert immer noch was.
Das ist noch spannend. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einen Popsong, den du einfach so hörst und der dich bewegt, ob der dich mehr bewegt, wenn er einfach nur das ist, nur das Lied, als wenn du jetzt zum Beispiel diesen Popsong in einer Castingshow sehen würdest, wo jetzt du siehst, wie der Teilnehmer oder die Teilnehmerin ihn erarbeitet und dann am Ende vor den Juroren aufführt und du merkst, ja, du siehst jetzt halt nicht nur das Lied, sondern du siehst die ganze Geschichte und die Person hinten dran und dass damit auch vielleicht ein bisschen die Wirkungskraft des Liedes verschwindet.
Würde ich nicht zustimmen.
Okay.
ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und für mich ist dann gerade in den Momenten, wo ich sehe, was für eine Arbeit dahinter steckt, hinter sowas wie einem Song. Das finde ich unglaublich faszinierend und das bewegt mich auch. Und dann, wenn ich wie so den Prozess sehe.
Ja, also ich glaube nicht, ich wollte nur sagen, dass das nicht auch bewegen kann. Ich glaube einfach, es würde anders bewegen, als wenn es nur das Lied ist. Ich glaube, also ich gebe dir das Beispiel. Ja. Ich habe ja das persönliche Gefühl, dass das Musical Hamilton nur für mich geschrieben wurde. Und ich bin ganz der festen Überzeugung, weil es hat so viele Lieder da drin. Für alle, die das nicht kennen, Spotify, das Musical ist komplett gesungen. Ihr könnt auf Spotify das komplette Musical hören und ihr kriegt alles mit.
Mhm. Sehr zu empfehlen.
Oder auf Disney Plus könnt ihr die Aufzeichnung gucken und was auch immer. Und es gibt so ein Lied, zum Beispiel, wo Hamiltons ältester Sohn, ich glaube, es ist ein ältester Sohn, auf jeden Fall der eine Sohn, um den es geht in dem Stück, Spoiler, der stirbt.
Dun, dun, dun.
Genau, der wird bei einem Duell erschossen. Und das tut er in der Verteidigung der Ehre seines Vaters. Und dann singt er darüber. Er singt darüber, über den Verlust seines eigenen Sohnes, den zu Grabe tragen zu müssen und auch die Tatsache, dass er seine Frau um Vergebung bittet, weil er ist nicht direkt schuld, aber er ist indirekt auch an seiner Moralvorstellung schuld daran, dass es passiert ist. Und ich finde das, ich jetzt kann davon erzählen, meine Augen werden feucht. Es ist so ein mächtiges Lied. Ich glaube, es ist für mich persönlich so fest eingefangen, wie ich mir vorstelle, dass sich das anfühlt, seinen Sohn zu verlieren. Jetzt. Dieses Lied ist so mächtig, komplett aus dem Kontext heraus. Ich glaube, wenn ich jetzt zugucken würde in der Dokumentation, wie sie das komponieren und wie sie das erarbeiten, dann würde die Geschichte des Liedes für mich die emotionale Wirkung des Liedes, ich glaube, abschwächen.
Das verstehe ich, dass du die Meinung hast.
Aber du widersprichst?
Nee, ich glaube, ich habe einfach eine andere Sicht. Und mich würde es jetzt mal interessieren, hatte diese Wirkung hatte der Song diese Wirkung schon, wo du den das allererste Mal gesehen hast oder gehört hast?
Zumindest das allererste Mal. Ich habe am Anfang Hamilton so kreuz und quer gehört und dann irgendwann mal bewusst einfach von Anfang bis zu Ende und da sofort.
Ja.
Fun Fact, ich darf laut Emilia Hamilton nicht mit dem Auto fahren hören, weil ich mitten auf der Autobahn in Tränen ausbreche.
Sehr verständlich, gut gemacht, Emilia. Nee, was ich sagen will, ich habe das auch, wenn ich zum ersten Mal Lieder höre und sehe und der Text und die Message trifft mich direkt ins Herz. Und das meine ich mit, Musik kann etwas transportieren, was Wörter nicht können. Und das finde ich unglaublich, das berührt mich extrem, aber es muss wie in den Moment passen.
Voll.
Und es muss auf mich passen. Und ich finde es aber auch mega, 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 mega schön, wenn ich so die Entstehung sehe.
Ja, das finde ich.
Und ich glaube, ja. es würde es nicht abschwächen, wenn ich die Entstehung sehen würde und dann das Endwerk, im Gegensatz nur das Endwerk, weil ich so in dem Moment, wo ich so die Entstehung sehe und dann dieses Endwerk, dann versetze ich mich so in diese Menschen rein. Und dann bin ich so, oh mein Gott, und jetzt haben die so viel gearbeitet und so viel wahrscheinlich stundenlang sich den Kopf zerbrochen und überlegt und wie denn jetzt hier die Chord Progression ist und all das. Und dann kommt alles zusammen. Und da heule ich. Ja, da bin ich. Das ist für mich auch so bei Olympia. Es ist genau das Gleiche. Wenn ich da Leute sehe, die dann irgendwie Goldmedaille gewinnen beim Weitsprung oder beim Sprint oder beim Hochsprung, dann sitze ich auf meiner Couch und bin einfach am Heulen.
Ja, das kenne ich.
Weil das für mich so...
Voll.
Und ich kann das gar nicht in mir halten. Das bricht richtig aus mir raus. Und ich glaube, das ist genau das. Dass ich wie beides sehen kann. Also ich würde auch mega heulen, wenn ich so einen Zusammenschnitt von dann dem einen schwedischen Stabhochspringer sehen würde.
Du meinst, der hat nicht mit seinem Geschlecht die Stange runtergezogen.
Nein, nicht der. Der war der dann zur Siegesfeier direkt zu seiner Partnerin gelaufen ist. Und alle so, oh, er kann nicht nur hochspringen, er liebt auch noch seine Frau. So. Und eben wenn ich von dem wie so einen Zusammenschnitt sehen würde, wie der als kleines Kind mit seiner Stange dann da hochspringt.
Ich verstehe schon, aber ich glaube, es ist die Frage, ist die Geschichte inspirierend oder ist es das Werk? Aber ich verstehe schon, was du sagst, und ich finde auch von ganz vielen Dingen, die ich toll finde, auch total spannend, wo sie herkommen. Übrigens, weil ich schon ein paar Mal in dem Podcast drüber gesprochen habe und für mich, ich mich ja damit beschäftige, wie geht es mit meiner Impro-Reise dann in den nächsten Jahren weiter. Wer wissen will, was mich bewegt, höre von, aus dem Hamilton Musical, One Last Time, das Lied, in dem George Washington erklärt, warum er zurücktritt. Ich möchte mich nicht mit George Washington gleichsetzen, aber es ist so, wirklich, also wer mich kennenlernen will, höre bitte Hamilton, das trifft mich in Mark und Bein, aber es geht ja eigentlich um deine Biografie und nicht um meine. Liebe zu Hamilton, herzlich willkommen im neuen Musical. Gerald redet über Hamilton, das Musical, das er nur von Spotify kennt, aber behauptet, er kennt es richtig gut.
Aber hast du Hamilton schon mal gesehen?
Nee. Ich hatte mir mal überlegt, ob ich nach London fahren soll und es mir angucken. Und dann habe ich dann rausgefunden, das ist ja ein anderer Cast und ich kann es mir nicht vorstellen.
Es gibt nur Lin-Manuel Miranda.
Es ist so wichtig für mich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das andere Leute singen. Und ich habe mich bisher noch nicht getraut, die Disney Plus Aufzeichnung zu gucken, weil ich Angst habe, es könnte was kaputt machen von dem Bild, das ich davon habe.
Ja, sie ist aber grandios.
Okay.
Sie ist grandios.
Vielleicht eines Tages. Ich habe echt ein bisschen Schiss davor. Ja. Weil
so ging es mir. Ich bin ja mit Mary Poppins aufgewachsen. Genau. Und ich liebe diesen Film. Also wenn ich jetzt nicht Inception gesagt hätte, hätte ich Mary Poppins gesagt. Und als ich dann dort das erste Mal im Musical war, war das auch so, aber es ist nicht Julie Andrews. Ja, deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Yeah.
Also es gibt schon so Dinge, von denen ich mich fernhalte, weil ich Angst habe, dass sie mich enttäuschen könnten.
Shattered.
Ja. Deswegen, hey, Hamilton.
Aber nur auf Spotify.
One last time. Show them how to say goodbye. Okay, Gerald fängt an, Hamilton-Lieder zu singen. Na, jetzt machen wir lieber weiter. Liebe Kathi.
Ja.
Was ist denn dein Lieblings-41-Moment? Also wenn du den Podcast gehört hast, wusstest du, dass diese
Frage
kommt.
Ja, ich weiß. Und ich bin seitdem am Grübeln. Wirklich. Ich finde das so schwer.
Ja, nimm doch einfach einen.
Ich glaube, dieser Moment oder die Zeit in Sahnen letztes Jahr im Januar.
Januar 23.
23 ja. Zur Retraite. Mhm. Wo ich so eine, wirklich, wo ich mich um Kopf und Kragen gequatscht habe. Und
ja, wir müssen die Geschichte erzählen, sie ist so lustig. Also ich male das Bild und Kathi führt fort. Also das Bild ist das folgende. Wir sind in Sahnen in einem, wir haben uns einmal das Konferenzhotel geleistet, um Retraite zu machen mit Spa-Bereich. Und waren dann alle am Samstag, glaube ich. Ich glaube, am Samstag waren wir im Spa-Bereich. Kathi war noch relativ neu.
Ja, ich habe ich hatte damals im August angefangen, aber so richtig, ja, ich glaube, im August davor habe ich angefangen.
Genau, und der Max Czerny hatte sein Praktikum gemacht beim Mann und Pfirsich und war deswegen auch dabei. Und am Sonntagmorgen, zu Beginn des zweiten Tages, habe ich dann gefragt, was nehmt denn ihr von gestern mit? Und alle sind ein bisschen verkatert und hungover und und jetzt kommt Kathi. Und Kathi, nimmst denn du von gestern mit?
Ja, also ich muss noch kurz was dazu sagen, weil als ich angefangen habe hier zu arbeiten oder als Praktikantin, ich habe euch ja vergöttert und ich vergötter euch auch immer noch. Und dann war das für mich so, oh mein Gott, ich bin jetzt da mit meinen Vorbildern, mit meinen Idolen, mit meinen Göttern, bin ich jetzt in Sahnen im Wellnessbereich. So, das und in der Sauna. Und das hat mir sehr viel Kopfzerbrechen bereitet davor. Und dann Gary Setting und dann waren wir da am Morgen und eben Gary fragt, ja eben, wie geht's denn so?
Wie war denn gestern so?
Wie war denn gestern? Und dann habe ich gesagt, dann habe ich es genauso beschrieben mit so, ah, ich war so nervös und dann habe ich dann gemerkt, kurz bevor wir in die Sauna gegangen sind, so, ah ja, und dann boom, links nackt, boom, rechts nackt. Und dann,
du musst schon sagen, boom, links neben mir Max Czerny nackt.
Ja, also es war auch boom, links neben mir Simon nackt, boom, rechts neben mir Max nackt. Und dann habe ich so, dann das war Punkt, fertig. Ja. Und dann habe ich gesagt, und habe ich gemerkt, das war gar kein großes Ding.
Und Max Czerny, aufgrund des nicht so einen großen Dings, wurde knallrot. Und es war herrlich.
Er hat ultra darauf reagiert. Er saß direkt neben mir. Er so, bitte? Und dann ich so, nein, 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 es war einfach nichts Besonderes. Und dann alle natürlich so Dirty Minds. Und Dirty dann, Minds. Dann immer das schlimmer gemacht und größer gemacht. Und sie so, nein, 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 es war einfach ganz normal. Und ich habe mich da, und es wurde immer schlimmer und Leute haben immer mehr gelacht. Und ja, das war aber für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, ich bin da und ich habe mich jetzt richtig zum Deppen gemacht. Mhm. Und ja, das war eigentlich wirklich eins meiner Highlights.
Das war auch ein super schöner Moment. Kathi, was ist denn für dich die eine Impro-Weisheit?
Auch da habe ich drüber nachgedacht.
Na ja, schieß mal los.
Ich find's schwer. Sehr nett, kind zu sich zu sein.
Be kind to yourself.
Be kind to yourself. Und so das Ganze über alles wie schalten und walten zu lassen, damit man so hart im Moment sein kann. Also ich glaube, im Allgemeinen sehr im Moment sein, alles andere vergessen und nett zu sich zu sein, mutig sein. Ich glaube das.
Schön.
Ja.
Und die letzte Frage des biografischen Teils. Kathi, was würdest du wohl machen, wenn du nicht als Improvisateurin fürs An und für sich arbeiten würdest?
Also durchs Impro-Spielen habe ich gelernt, ich kann alles sein. ich wollte ja eigentlich früher mal Architektin werden. Das habe ich nicht gemacht, weil ich mir dachte, ich muss ja richtig gut werden, um eine gute Architektin zu werden. Das hat mir Angst gemacht, dann habe ich es nicht gemacht. Ich hoffe nicht, dass ich immer noch in der Agenturwelt rumschwirren würde. Vielleicht hätte ich es auf die andere Seite geschafft, also auf die Kundinnenseite sozusagen, die damals unsere Kunden waren. In meiner Traumwelt würde ich was mit Tieren machen wollen.
Tierwärterin.
Ja, oder einfach in so einer Tierauffangstation.
Eine Tierauffangstation.
Ja, und das fände ich toll.
Kathis Tierparadies.
Oh.
Katis Tierparadies.
Dun, 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 dun. Ihr habt es hier zuerst gehört.
Katis Tierparadies. Alright. Ja, cool.
Ja.
In dem Kati die Träume von Tieren analysiert. Während,
und architektonisch aufschreibt oder aufzeichnet.
Während sie die ganze Zeit mit einem Umbrella,
Schirm?
Regenschirm durch die Gegend läuft.
Ah, fliegt.
Mary
noch viel besser.
Poppins.
Genau.
Kati, vielen Dank. Das war's mit dem biografischen Teil. Und wir kommen jetzt zu Geralds Thema. Kati, du hast mir in unserem letzten MitarbeiterInnen-Gespräch über deine, du hast dir die introvertierte, stillere, ruhebrauchende Seite erzählt.
Mhm.
Seitdem habe ich viel darüber nachgedacht, wie sich so diese Introversion, Extroversion, die ja von C.G. Jung, habe ich jetzt nachgelesen, ich bin ein bisschen in den Deep Dive über Introversion und Extroversion eingetaucht, also wie sich das mit den Introvertierten und Extrovertierten und Impro-Spielerinnen wohl verhält, wie die miteinander zurechtkommen. Und darüber möchte ich gerne mit dir über dich als extrovertierte Introvertierte oder als introvertierte Extrovertierte gerne mal darüber sprechen.
Aha.
Ich habe dich ja gebeten, im Vorfeld von dem heutigen Gespräch, dass du einen Persönlichkeitstest ausfüllst.
Yes!
Und zwar einen auf den Myers-Briggs Persönlichkeitsprinzipien. Das sind insgesamt 5 Kategorien, aus denen heraus dann 16 verschiedene Persönlichkeiten werden. Alle, die es gerne mal machen möchten, auf 16personalities.com. Das erlaubst du dort irgendwie 4-5 Minuten.
Nein, schon länger. Also 10 Minuten braucht
es dauert
sicherlich.
10 Minuten.
2 Minuten, wenn ihr richtig schnell seid.
Es dauert 10 Minuten und ihr bekommt quasi ein Ergebnis, in welches der 16 Kategorien ihr reinfällt. Übrigens, ich bin auch dort in den Deep Dive gefallen und habe herausgefunden, Myers-Briggs ist schon so ein bisschen veraltet. Wir sind inzwischen beim Ocean-Persönlichkeitstest.
Oh.
O-C-E-A-N. Der hat nur eine Extrovertiertheitsskala. Also das E in Ocean ist quasi, wie extrovertiert du bist.
Mhm.
Von gar nicht oder kaum bis halt voll extrovertiert. Das heißt, in diesem Persönlichkeitstest spielt das alles eine Rolle.
Mhm.
Diese Frage von introvertiert und extrovertiert. Und dann bin ich dem nachgegangen und frag, wie definiert man denn heutzutage introvertiert und extrovertiert? Und das ist ein großes Missverständnis, das ihr wahrscheinlich alle Zuhörer nicht haben, ist, es ist nicht Schüchternheit. Es geht nicht um Schüchternheit, sondern es geht darum, ob man, und so wird das in der Regel definiert, ob man für die Energieaufladung, für die Erholung, ob man dafür Ruhe und eher die Einsamkeit oder sehr vertraute Umgebungen braucht und das Extrovertierte eher zum Energietanken, neue Impulse, Stimuli, Lautstärke, solche Dinge brauchen. Das ist eigentlich ein zentrales Element. Und das macht es natürlich bemerkbar, dass dann Introvertierte sich öfter zurückziehen, eher rausnehmen, Extrovertierte eher outgoing sind. Also das, aber es geht nicht wirklich darum, sondern es geht um diese Frage von, was kostet einen Energie und was gibt einem Energie.
Mhm.
Auch um zu sagen, dass beide Gruppen total gleich Kontakte suchen. Was noch spannend fand, ich bin Deepgang, ich bin nämlich ein N-Introvertierter. Es gibt auch die 4 verschiedenen Arten der Introvertiertheit.
Okay.
In einem anderen Modell.
Ich hätte
Modell.
Jetzt nicht gedacht, dass du ein Introvertierter wärst.
Ja, ich bin ein N-Introvertierter. Und N-Introvertierte sind Leute, die so ganz tief in Sachen eintauchen und dann manchmal nicht mehr rauskommen.
Ja, das macht Sinn.
Es gibt auch S-Introvertierte, mehr weiß ich nicht. S sind die so sehr sensibel, die sehr viel spüren, die übersensibel sind.
Oh, das bin wahrscheinlich ich.
Also, genau. Und bin da reingegangen und ich finde es schon spannend, denn unsere Arbeit ist ja in so vieler Hinsicht präsentatorisch und hat was zu tun, eben wir feiern das Scheitern und wir machen und tun einfach und sind dauernd in Kontakt mit Menschen und all diese Dinge. Und ich fand es eben spannend, dass du vorhin über Corona erzählt hast, denn die Introversionsforschung hat eben herausgefunden, eher introvertiert klassifizierte Menschen sind viel besser durch Corona durchgekommen als eher extrovertiert ausgeprägte Menschen. Ja, und ich glaube, wir wirken alle nicht. Die wenigsten von uns wirken introvertiert und es gibt beim an und für sich viele Menschen, die auch eine starke introvertierte Seite haben. Ich gehöre übrigens auch dazu. Also meine allerliebsten Freizeitbeschäftigung ist zu Hause sein.
Ja, same.
Und das würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, weil du das angebracht hast im Mitarbeiterinnengespräch, als wir darüber gesprochen haben. Und jetzt erstmal meine erste Frage. Was bist denn du für eine Myers-Briggs-Persönlichkeit? Ah. Was ist denn da bei dir rausgekommen?
Also ich bin eine Protagonistin.
Eine Protagonistin,
nennt sich das. Ich habe die Abkürzung leider nicht mehr. Dann hättet ihr jetzt nachforschen können.
Steht die da nicht bei dir oben drauf?
Nee.
Es müsste sein ESFJ.
Okay.
Für alle Myers-Briggs-Fans. ESFJA. Geht's googeln, ihr findet raus.
Genau, googelt doch gerne und dann wisst ihr alles über mich.
Ja.
Ja, und jetzt gehe ich einfach mal durch, was da so rausgekommen ist.
Ja.
Also, da steht, Energie, Doppelpunkt, 67% extravertiert.
Also, das war spannend, denn der Myers-Briggs-Test gibt dir, dass du in dieser Skala, sagte dir, wenn du 100% wärst, dann wärst du, glaube ich, nur rein extrovertiert.
Ja.
Und 67, du bist zu 2/3 extrovertiert, 1/3 introvertiert. Ja. Was macht es mit dir?
Das hat mich ein bisschen überrascht und auch auf der anderen Seite nicht überrascht.
Weil?
Überrascht im Sinne von, weil ich sehe mich als introvertierte Person.
Mhm.
Ich habe sehr viel Energie und kann die sehr gut rauslassen.
Mhm.
Ich brauche aber genau und ich brauche sehr oft und sehr viel diese ruhigen Momente.
Mhm.
So. Und es hat mich aber auch überhaupt nicht überrascht, dass sich das geändert hat, weil ich habe es ja auch schon mal vor 5 Jahren gemacht, mhm. da war das noch weniger, mhm. da war ich eher auf der introvertierten Seite. Und es hat mich nicht überrascht, weil ich den Job mache, den ich jetzt mache.
Mhm.
Und das dann, glaube ich, viel mehr herauskommt. Und ich glaube, früher, vor 5 Jahren, bevor ich Impro gemacht habe, da war das noch ganz, ganz anders. Da war ich, also da.
Also da warst du offensichtlicher introvertiert? Oder hast du noch nicht so sehr diese Ruhephasen gebraucht?
Ich glaube, ich habe nicht so. Also ich habe schon diese Ruhephasen gebraucht.
Mhm.
Aber ich hatte jetzt keinen Job oder keine Umgebung, wo ich dieses Extrovertierte so rausgelassen habe.
Mhm,
in Präsentationen vielleicht mal, wo ich Spaß dran hatte.
Mhm.
Aber sonst fand ich das immer ganz schrecklich, vor Menschen zu sein.
Mhm, aber was war das denn dann? Was war das für dich jetzt einen guten Anschluss? Jetzt hast du die im 2020 diese Imko Big Show gesehen
mhm.
und hast gesagt, ich will das auch. Das klingt jetzt für mich nicht wie, wenn ich jetzt mir eine wahnsinnig introvertierte Person vorstelle. Aber es ging mir ja genauso. Ich habe ja auch Impro gesehen und habe gedacht, oh, das kann ich auch, das versuche ich jetzt auch.
Ja, es ist noch eine spannende Überlegung. Weil ich glaube, es war wie so, weil ich davor so lange am Suchen war, mit wo ich hingehöre.
Mhm.
Wo Leute sind, die irgendwie ähnlich ticken oder die ähnlich auch mal einfach dummes Zeug machen und lachen und über sich selber lachen.
Mhm.
Und ich war einfach so auf der Suche danach und dann habe ich das gesehen und ich dachte mir, das ist es.
Mhm.
Und dann war das einfach ein Bauchgefühl, wo ich hatte, wo ja auch sehr in diesem Test hier rausgekommen ist, dass ich sehr meinem Bauchgefühl folge.
Intuitiv.
Genau, dass ich intuitiv bin. Und ich dachte mir, das ist es. Und ich glaube, das war genau das. Also, nur Spoiler Alert. Ich habe dann damals, es gab noch nicht Basic 1, 2, 3, sondern es gab einfach nur Basic 1 und 2. Und dann gab es direkt Bühnenkurs 1 und 2.
Mhm.
Und der Bühnenkurs, der war dann noch 12 Wochen.
Mhm.
Und mit Woche 1 habe ich schon an diese Show gedacht.
Mhm.
In 12 Wochen. Und ich habe Schweißausbrüche bekommen.
Mhm.
Und dann in der Woche, wo die Show war, dachte ich mir so, nee, mir ging es richtig schlecht. Also so richtig so Magen-Darm-mäßig ging es mir richtig schlecht.
Mhm.
Und dann dachte ich mir so, nee, du machst das jetzt einfach. Und da habe ich mich auch wie so ein bisschen gepusht.
Mhm.
Ich glaube einfach, und deswegen habe ich mich, glaube ich, auch angemeldet, dann auch für den Bühnenkurs.
Mhm.
Um einfach auch mir das zu beweisen, dass ich das machen kann.
Mhm.
Und ich habe es nie bereut.
Mhm. Der Björn ist ja auch so jemand, der berühmt dafür ist, dass er, also sobald das Bühnenlicht aus ist und ich glaube, sobald der Kurs vorbei ist, verfällt er in eine sehr, ja zumindest introvertiert erscheinende Persönlichkeit. Hast du nur das Gefühl, dass die Impro dir geholfen hat, quasi einen größeren Handlungsspielraum zu gewinnen. Also ich würde das über mich sagen. Ich war früher auch ein introvertierter, als ich es heute, also ich kann, sagen wir mal so, ich kann mich extrovertierter verhalten.
Ja, absolut. Mhm. Ich glaube, es hat mich extrem offen gemacht, auf Leute zuzugehen, mit Leuten in Kontakt zu gehen, Smalltalk zu überstehen, was ich ganz schrecklich fand und ist immer noch nicht so mein Parade-Metier, weil ich am liebsten direkt mit Leuten über super tiefe Sachen rede und was sie bewegen und so. Und ich glaube, es hilft extrem, weil wie du sagst, es macht dich in mehr Situationen handlungsfähiger. Es hat mich auch gelehrt, in unterschiedlichen Situationen die Blickpunkte oder die Meinungen von anderen Leuten eher mal zu verstehen oder nachzuvollziehen zu können. Einfach weil es mich ein bisschen, ich würde nicht sagen nachsichtiger gemacht hat, aber so einfach offener für andere Sachen. Dass andere Sachen auch voll okay sind.
Es gibt so viele Gedanken, die ich habe, die ich ansprechen möchte. Ich fange mal mit dem hier an. Ich würde mich wundern, ob es dir ähnlich geht, weil du gerade das Smalltalk-Thema angesprochen hast. Ich persönlich kann sehr gut in einen Modus von ich rede mit fremden Leuten, de facto flirte ich. Ich glaube, in irgendeiner Folge erzähle ich das auch, dass das bei mir eigentlich immer eine Übung des Flirtens ist. Das kann ich in der Regel sehr gut machen. Und ich mache das sogar auch relativ gern. Ich finde es auch recht interessant, aus Smalltalk heraus das Tiefe zu finden und zwar schnell zu finden. Aber es gibt so einen Moment, wo mir das richtig schwer fällt. Und zwar nach einer Show. Und ich möchte gerne mit Menschen in Kontakt treten nach Shows, wenn ich dann da, wenn ich da mal spiele und ich an einem Bühnenrand mit meinem Bier am meisten auch auf der Bühne sitze. Ich brauche einfach Leute, die jetzt zu mir kommen. So direkt nach Shows ist es wirklich, ich rede wirklich gerne mit euch. Aber ich kann euch nicht ansprechen. Jetzt bräuchte ich diesen. Und da falle ich, glaube ich, sehr, wenn diese Spannung von der Show abfällt, dann falle ich in einen sehr, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob urtümlich oder urigen Zustand, zumindest diesen Zustand, der Energie jetzt braucht, zurück. Wie geht's dir damit? So nach Shows, da merke ich es bei mir, das ist so ein Moment, jetzt bin ich introvertiert und ich möchte ja wie Introvertierte auch Kontakt haben, ich kann sie einfach nur nicht selber holen.
Mir geht's ähnlich. Ich find's, weil ich auch nicht so rüberkommen will nach Shows, wenn ich ja mit Leuten in Kontakt gehe, dass sie mir sagen, wie toll ich war und wie gut ich was gemacht habe.
Sondern aber wir wollen das schon gerne.
Natürlich, wir wollen das alle hören.
Wir wollen das wirklich hören.
Wir wollen
Leute.
Das alle hören, weil natürlich wir wollen alle eine Wertschätzung haben für das, was wir machen. Und ich glaube, Impro ist sehr schwierig, um Feedback zu bekommen.
Voll.
Vor allem von innen heraus ist es sehr schwierig, aber wir ächzen so, lechzen so nach dem Feedback von außen, aber das soll einfach passieren.
Ja, genau.
Und es soll nicht so, ich will dich darum bitten oder fragen, sag mir doch jetzt mal, wie das war für dich, sondern ich versuche dann einfach in dem Moment, natürlich das Adrenalin fällt ab, und ich will am liebsten mir den Bauch vollstopfen mit Essen, weil ich dann so Hunger habe meistens in dem Moment und Durst habe, wie unglaublich viel Durst habe. Und dann finde ich es aber schön und das bringt mich aber jedes Mal wieder raus, vor die Bühne mit Leuten in Kontakt zu gehen, in ihre Gesichter zu gucken, zu sehen, ohne dass sie sehen, dass ich sie beobachte, so das Lächeln und das Scherzen und dieses auf Schenkel klopfen und so. Das mache ich auch extrem gerne während der Show, dass ich dann schon ins Publikum gucke. Weil direkt, da kann eine Resonanz nicht sein, als während der Show und dann guckst du ins Publikum. Aber ja, ich verstehe das. Nach der Show, finde ich das ganz schwer, dann da wie mit Leuten in Kontakt zu treten. Aber ich finde das ganz, ganz schön, wenn Leute auf uns zukommen und uns sprechen. Und ich unterhalte mich unglaublich gerne mit Leuten auch danach und versuche ihnen wie so diese Magie, die wir gerade hier erschaffen haben, nochmal nahe zu bringen und nochmal so zu vermenschlichen, dass wir das machen.
Genau. Hast du das nach Kursen auch? Also es geht mir nach Kursen nämlich ganz genauso. Also ich würde auch dort, ich glaube, ich würde das anders framen, ich würde nicht sagen, es geht darum, um die Bestätigung, sondern es geht mir darum, Wie hast du das wahrgenommen? Ob deine Wahrnehmung sich abgleicht mit meiner Wahrnehmung? Das ist das, was mich interessiert. Aber ich habe es nach Kursen eigentlich auch. Ich wünsche mir auch, dass Leute nach Kursen mit mir reden. Und ich finde es nach Kursen ähnlich schwierig. Oder es bedarf unglaublich viel Anstrengung.
Ja, mir geht es sehr ähnlich. Weil ich glaube, das liegt halt wirklich am Adrenalin und an dieser Energie, die wir davor reinstecken. Und das, also für mich ist das zum Beispiel auch nie aufgesetzt, diese Energie, die ich habe. Aber danach merke ich auch richtig so, ich fall sehr schnell in ein Loch rein, so Energieloch. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass dann die Energie nach dem Kurs weniger ist als vor dem Kurs zum Beispiel.
Aber gleichzeitig ist es immer noch, ich möchte immer noch Kontakt. Also absolut. Ich möchte eigentlich Kontakt. Ja. Aber es ist, ja. Und deswegen fällt es mir in Kursen leichter, weil ich ja in den Kursen zu den Individuen eine Beziehung habe. In der Show habe ich mit einer Masse gesprochen und aus dieser Masse werden nach der Show auf einmal Individuen, die mit mir reden. Und das ist, aber ja, alle die ImprovisateurInnen und wahrscheinlich andere Performance-Künstler auch nach der Bühne manchmal ein bisschen abweisend oder wesend wahrnehmen. Wahrscheinlich ist es einfach gerade, fallen sie in ihre introvertiertere Seite rein. Denn ich glaube persönlich, und das würde mich jetzt dann als nächstes Thema interessieren, ich glaube inzwischen, dass wir als ImprovisateurInnen verschiedene Persönlichkeiten sind oder darstellen. Es gibt die Bühnenpersönlichkeit, es gibt die Kurspersönlichkeit, es gibt die Gera der Geschäftsführerpersönlichkeit. Das sind alles verschiedene Persönlichkeiten und ich würde so gerne, dass diese verschiedenen Persönlichkeiten mal diesen Myers-Briggs-Test machen, weil ich bin überzeugt, die würden andere Ergebnisse kriegen. Aha. Und wenn ich mir mein letztes Ergebnis angucke, das ich gemacht habe im Rahmen von einer Unternehmensberatung, die wir gemacht haben, da ist ganz klar, da ist der Chef, das ist, ich habe schon jetzt auch mal rausgesucht, da ist zu 61% denken und zu 55% beobachten. Also beobachten steht gegenüber Intuition. Mhm. Also das ist kaum Intuition, was mit der Bühnenpersönlichkeit oder mit der Kurspersönlichkeit gerade nicht so korreliert. Ja. Also ich glaube, dass wir verschiedene Persönlichkeiten haben. Und ich würde mich fragen, kannst du dich an diese Entwicklung dieser eher extrovertierten Persönlichkeit bei dir erinnern? Und hast du jetzt in deinen zweieinhalb Jahren Kurserfahrung, siehst du das bei Kursteilnehmenden?
Kannst du nochmal den ersten Teil wiederholen?
Ob du bei dir die Entwicklung der eher extrovertierteren Persönlichkeit, kannst du dich erinnern, wie dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wie dieser Teil bei rausgekommen ist?
Vielleicht nicht in dem Moment, aber in der Rücksicht, also in der
Rückschau,
Rückschau, genau. Da merke ich das ganz extrem. Vor allem, wenn dann nochmal Situationen passieren, die mich dann daran erinnern, wie das vor 2,5 Jahren war, wo ich mir denke, damals wäre ich ganz anders damit umgegangen und durch diesen Erfahrungsschatz, den ich jetzt 2,5 Jahre habe machen dürfen, ich gehe ganz anders mit solchen Sachen um und da merke ich, irgendwie, da ist was passiert und da ist ganz schön viel passiert. Und so währenddessen, ich glaube, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die passieren und an denen man dann wächst und wo man dann später im Gesamten die Verwandlung oder die den Wachstum sieht.
Und hast du das in Kursen mit Kursteilnehmenden schon gesehen?
Gerade am Montag bei der Masterclass-Show habe ich eine Kursteilnehmerin getroffen, die mir mit dem Basic 1 gemacht hat.
Also bei dir oder mit dir?
Bei mir den bei Basic dir? 1 gemacht hat. Und jetzt im Januar, glaube ich, den assoziativen Bühnenkurs macht und hat jetzt schon Narrativen gemacht und so. Und ich finde es mega schön, so die Entwicklung zu sehen und sie hat es auch nochmal gesagt, und wieso, in welchem Umfeld ich das wie dort ihnen näher gebracht habe, dass wir das jetzt machen dürfen und so all das. Und ich glaube, dass über die Zeit hinweg, ich glaube, das ist nicht was nach einem Kurs sich ändert. Ich glaube, das ist was sich wirklich über mehrere Kurse dann ändert. Und dort habe ich das gesehen und dort hat es mich unglaublich gefreut. Dort war ich wirklich so, Ja, das ist genau der Grund, warum ich das mache, damit ich sowas sehe. Und es macht mich auch mega stolz, sowas zu sehen. Einfach, wenn Leute, Menschen so ein bisschen aus sich herauskommen, das finde ich mega schön. Und sie wissen ja, es ist ja ein sicherer Rahmen hier, es kann ja nichts passieren.
Voll. Also außer man kann sich verlieben, das ist ja schon ein paar Mal in Kursen passiert, dass ich dann, ich glaube eben auch, dass es was damit zu tun hat, dass du darfst andere Seiten von dir ausprobieren. Und ich glaube, dass das halt auch dazu führen kann, dass man andere Menschen kennenlernen kann in einem Moment, wo sie ein bisschen verletzlich sind, aber auch ein bisschen von sich selber begeistert sind, was sie gerade machen. Und ich glaube, diese Mischung aus, ich finde mich gerade ein bisschen toll und ich bin verletzlich, glaube ich, ist eine meiner vielen Lebenstheorien, ist ein super Ort, um sich in Leute zu verlieben.
Ja. Das glaube ich auch. Und ich glaube halt, Impro-Spielen ist sowas super Persönliches und was Intimes auch. Weil man darf ganz oft einfach mal machen. Man zeigt sich eben sehr persönlich. Und es hat aber wie keine Auswirkungen, dass man das macht. So, man wird ja aufgefangen von den anderen Leuten. Und ich glaube, dadurch, dass das so eine echte Begegnung ist unter Menschen und so eine wahre, so eine rohe, ich sage mal, so eine rohe Begegnung. Ich glaube, das macht sehr viel mit Menschen.
Also ich glaube,
das schmiedet auch so zusammen.
Was man daraus nehmen kann.
Schweißt zusammen, so sagt man.
Kathi ist heute mehrfach einfach so slightly off mit deutschen Begriffen. Aber hey, das ist das Saarland, so slightly off.
Just a little bit. Wobei dort wäre Französisch.
Ja, die Franzosen wollten euch ja auch nicht. Ja. I'm sorry. Ich glaube, was man daraus mitnehmen kann, ist, ich glaube, du musst nicht extrovertiert sein, um Impro zu machen. Und du musst dich nicht selber als klassischen, outgoing, lauten Klassenclown, extrovertierte Person sehen.
Ja.
Ich glaube ganz fest, dass Menschen verschiedene Seiten von ihrer Persönlichkeit zu verschiedenen Momenten rausholen können. Und dass Impro oder auch ein Impro-Kurs ein Ort ist, wo du das relativ sicher ausprobieren kannst und auch vielleicht für dich feststellen kannst, ich mag diese Seite nicht. Und es gibt ja Leute, die Impro Basic 1 abbrechen oder den Impro Basic 1 weitermachen und nie wiederkommen. Ja. Das ist ja fair enough, wenn man für sich erkennt, das ist es nicht.
Voll.
Ja.
Ja. Also eben, ich glaube auch, ich finde es vor allem mega schön, wenn es introvertierte Menschen machen. Weil, introvertierte Menschen sind mit ihren Freundinnen, sind die überhaupt nicht introvertiert.
Genau.
Ich glaube, das ist mega so das Umfeld, worauf es ankommt. Und ich finde, wenn wir dieses Umfeld irgendwie erschaffen können, dass man mit zuerst fremden Menschen und dann erleben alle so wie die gleiche Erfahrung, alle wie ziehen so im übertragenen Sinne die Hose runter und zeigen mal, was sie haben.
Auch wenn es kein großes Ding ist.
Auch wenn es nichts Großes ist und nichts Besonderes ist. Dass das mega andockt mit Leuten. Ich finde aber, wir brauchen aber auch die Extrovertierten, die lernen, auf andere Leute zu gucken und nicht so bulldozermäßig durchzuranzen.
Voll. Durchzuranzen.
Ja, das ist jetzt ein erfundenes Wort, Trademark.
Da hört man die BWL-Marketingfrau, die sofort auf alles das Trademark draufhaut, weil man könnte es ja verkaufen. Ja, ich glaube, das Schöne an, was ich an meiner Reise und auch an deiner Reise, ich habe es ja im großen Teil miterlebt.
Weil ich nie einen Kurs bei dir gemacht habe.
Du hast nie einen Kurs bei mir gemacht, aber du hast mich mal während einer Show angesprochen und dann habe ich recherchiert, wer denn du bist, wer denn das sein könnte.
Mich da gerne angesprochen. Warum sagt diese Frau mir Hallo?
Warum sagt die mir Hallo?
Oh mein Gott,
als ob sie mich kennen würde. Aber was ich sagen wollte, ist, dass dieses Entwickeln von Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten, die man glaubt, man nicht ist, man hier ausprobieren kann und dann finden kann und dann, ich glaube, am Ende einfach handlungsfähiger ist. Und ich glaube, was eben auch noch wichtig ist eben, was ich so spannend fand, was immer wieder, wenn ich über Introversion gelesen habe, ist auch introvertierte Menschen möchten Erlebnisse, möchten Kontakte, die möchten genau dieselben Dinge.
Genau.
Es fällt einfach schwieriger, sie von sich aus zu initiieren.
Mega.
Und ich glaube, dass deswegen auch Impro ein Ort sein kann, weil er eben dich präsent sein und dich so sein lässt, im Grunde genommen, wie du in dem Moment gerade bist, wo du diesen Anschluss finden kannst. Und auch die noch so albernen, lauten, extrovertierten Improvisateure, nur weil sie auf der Bühne oder im Kurs oder auf der Improburg so sind, heißt das nicht, dass die dauernd so sind.
Genau.
Und das heißt auch nicht, dass man so sein muss, sondern das heißt auch, das ist ein Teil oder ein Persönlichkeitsteil, den sie jetzt nach vorne holen. Eine Rolle, und damit meine ich nicht eine Rolle spielen, sondern eine Rolle einnehmen, die dann auch total authentisch ist. Ich bin die Rampensau, bulldozernde, extrovertierte, verspielte Persönlichkeit auf der Bühne.
Ja.
Und ich bin eher der nachdenkliche zu Hause.
Ja. Ja, und das ist auch schön.
Cool. Schön ist das.
Ja, das
schön,
ist schön.
Wenn so zwei offensichtlich Extrovertierte, aber heimlich sich selbst als Introvertierte darüber sprechen, dann ist das schön.
Das auch ist schön.
Egal, wo sie herkommen.
Ja.
Dann schließen wir damit den zweiten Teil ab und wir kommen zum dritten Teil, zu Kathis Thema.
Also Gary, ich habe mir den Kopf zerbrochen, weil ich mir dachte so, oh, wenn ich ein Thema wähle und du hast keine Möglichkeit, irgendwas dazu zu sagen, dachte ich mir so, nee, es ist Gary, Gary würde immer was sagen können.
Auch so als falsches Bild von mir, dass ich zu allem was zu sagen hätte.
Genau, zum Beispiel das. Und dann habe ich mich für eine sehr offene Frage entschieden und ich lese sie einfach mal vor. Mhm. Wenn du heute an der Impro, so wie wir sie kennen und auch unterrichten, etwas ändern könntest, was wäre das?
Wenn ich heute an der Impro, so wie wir sie kennen und spielen, unterrichten, was ändern könnte, was wäre das? Das ist auch auf so vielen Ebenen, kommen mir Gedanken. Ich fange mal bei der ersten an, die mir in den Sinn kommt, was ich oft Leuten erzähle. Ich würde sagen, wenn ihr eine Impro-Gruppe gründet und ihr tretet auf und ihr macht Shows und so, bezahlt euch nicht fürs Impro-Spielen. Egal was, egal wie klein oder groß, bezahlt euch nicht fürs Impro-Spielen. Bezahlt euch für alles andere. Gebt euch Gagen für Proben, gebt euch Gagen für, aber das Spielen an sich, kein Geld dafür verlangen. Ich, provokante These, ich weiß, teilen auch beim anderen für sich nicht so wahnsinnig viele, aber ich erkläre warum.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen,
es
warum?
Es gab mal, als ich in Calgary war und mit Johnstone und der Simon das halbe Jahr gearbeitet habe, gab es einen Satz, der mir massiv hängen geblieben ist und die Aussage war, to perform is a privilege and not a right. Es ist das Privileg zu spielen und es ist kein Recht. Auch wenn du im Ensemble bist, hast du kein Recht zu spielen. Es ist immer nur das Privileg. Und ich glaube, es ändert in der Impro etwas, ob du das im Endeffekt für Geld machst oder ob du es machst, weil du es machen willst. Und ich glaube, wenn du, sobald du an etwas eine extrinsische Motivation wie Geld dranhängst, dann wird die relevant, ob du das willst oder nicht, sie wird relevant. Und irgendwann wird dann die Frage sein, lohnt sich das denn? Und ist dieses Geld, das ich dafür bekomme, die Verlust an Freizeit wert? Und dann ist das eine Arbeitssituation. Und im Grunde genommen wäre es großartig, wenn du die anderen Dinge bezahlst, aber sagen, spielen, das ist gratis. Das machst du, weil es ein Privileg ist und nicht, weil es eine Pflicht ist.
Ja. Hat sich denn bei dir was geändert, wo du von heiterer Fahne Trademark, nicht was?
Du meinst Harry Olli oder?
Nee, wo du mit Raffis Bruder und
Improsant.
Genau, genau, wo ja du das als Hobby gemacht hast.
Ja, genau.
Hat sich da was geändert, wo du dann zu An und für sich gekommen bist, wo ja dann was Monetäres dahinter war?
Also am Anfang nicht, weil am Anfang, das glaube ich wahrscheinlich ähnlich ist wie für die anderen Praktikanten, nach mir das auch war, am Anfang war es einfach nur die Möglichkeit, nicht wollt ihr unbedingt, es war mir komplett egal, sondern es war einfach nur die Möglichkeiten. Aber irgendwann, als ich dann so durch diese erste große Experimentierphase durch war und dann gibt's halt schon Phasen, also jetzt um 7.30 Uhr aufstehen für eine, oder nein, um 7.30 Uhr in der Schule sein für eine Schulshow, habe ich jetzt auch nicht gerade so viel Lust drauf. Oder an irgendeinem Geburtstag, das ist jetzt ein Job, für den mache ich, weil ich bekomme dafür Geld. Und das war ja bevor den Anstellungsphasen ja wirklich noch so, dass wir ja wirklich auch auf dem Stundenlohn gearbeitet haben, also wirklich auch nur Geld bekommen haben für Arbeit, die wir gemacht haben. Ich sehe schon, das ist so dieses, das ist öfter etwas, was mir dann zurückgegeben gespielt wird als Argument, ja, du gibst dem damit Wert, dass du es bezahlst. Dann nur irgendwie, also ich glaube das eben nicht, dass nur das Wert hätte, was bezahlt wäre, aber ich merke, das ist halt eine gegenwärtige, auch eine Meinung. Also es gibt auch ja andere Bereiche im Care und Familienarbeit, wo man denen auf einmal monetäre Werte zumisst und sagt, ja, wenn die nicht bezahlt sind, dann sind die anscheinend nichts wert. Was genau. Ich teile das nicht, also ich sehe das nicht so. Es ändert was. Ich glaube, es ändert was. Ob du das, es ändert auch nicht auch was für uns als an einem Pfirsich, weil viele das wirtschaftliche Gründe in künstlerische Entscheidungen einfließen. Spielst du Theatersport 2 gegen 2 oder 3 gegen 3? 3 gegen 3 kostet 2 Spieler mehr, die wir zahlen müssen. Ich habe beim An und für sich selten eine Show gesehen mit 8 Spielern, auch wenn das vielleicht wahnsinnig gut wäre. Also wenn Hampshire Manor davon profitiert hätte, noch mehr Menschen zu haben, klar, ist eine monetäre Frage, weil alle bezahlt werden. Ich will nicht, dass die Improvisateure nicht bezahlt werden, aber ich würde mir wünschen, dass sie einfach nur, das wäre mein Traum, ich gebe dir einfach Lohn. Und ich messe es nicht, wofür, und es ist, du kriegst einfach Lohn und dafür machst du Impro. Und es gibt am liebsten hätte ich das Vertrauensgefühl, das passt. So miteinander. Das wäre, glaube ich, mein Traum. Es ist jetzt die sehr geschäftsführerische Antwort, was ich an der Impro ändern würde. Es gibt etwas, was ich auch ändern würde, wenn ich nochmal neu ein Impro-Kurssystem oder Impro-Unterrichten machen würde. Ich würde extrem gerne ausprobieren, wie Impro ohne ein Kurssystem und ohne Curriculum funktioniert. Und mein Traum wäre der, es gäbe uns zwei als LehrerInnen in so einer Impro-Schule. Und die Aufgabe ist, wir haben beide zwei Kurse. Und zwar unterrichten wir beide den ersten, den früheren Kurs, das ist immer Impro-Spielen. Und der zweite Kurs ist immer Impro-Szenen. So, und den machst du, der endet nicht. Der hat keinen Anfang, der hat keinen Schluss. Der hat einfach, ich wünschte mir, der hätte bei mir, weiß ich nicht, 15 Teilnehmende. Und solange es 15 Teilnehmende gibt, kann keiner rein. Und die 15 Teilnehmer machen immer weiter. Und du darfst nicht am Impro-Szenenkurs teilnehmen, wenn du nicht am Impro-Spielenkurs auch teilnimmst. Okay. Also du kommst quasi, die Idee ist, der Impro-Spielenkurs ist so mehr oder weniger die Thematiken des Impro-Basics. Und dann die Impro-Szenen wäre mehr oder weniger die Thematiken der Bühnenkurse. Und du darfst nicht zum Bühnenkurs, wenn du nicht parallel auch spielen machst. Du darfst aber nicht von Anfang an in den Szenen teilen, sondern das ist dann irgendwann, jetzt bist du ready.
Und das würdest du entscheiden als Lehrer.
Ich als Lehrer würde das entscheiden. Und jetzt kommt der Kicker. Es ist ja nicht nur Gerards alleinige Privatschule, es gäbe davon 6 Parallele. Die Kati hätte ihren Spielen- und Szenenkurs. Vielleicht dürftest du, wenn du, solange du bei Kati im Spielenkurs bist, zu Gerard in den Szenenkurs kommen, das könnte ich mir gut vorstellen.
Okay.
Aber du musst, um Impro-Szenen und Langformen und Formate, musst du immer auch das Impro-Spielen üben. Das wäre die eine Idee. Und es wird unterrichtet nicht nach Themen, sondern nach Personen. Also die Kati unterrichtet, wie Kati Impro-Spielen unterrichtet. Und der Gerald unterrichtet, wie Gerald Impro-Spielen unterrichtet. Und du kannst vielleicht beim Gerald, machst du mal 3 Abende Impro-Spielen. Und sagst du, boah, das ist mir so theoretisch und so konzeptionell. Ich gehe lieber zur Kati. Da machen wir nur die ganze Zeit Blödsinn. Und so lerne ich Impro-Spielen. Aber denkst vielleicht bei der Kati, ja, ihre Impro-Szenen-Work, der passt mir nicht so ganz. Da ist jetzt das exzessive Side-Coaching beim Gerald das Passendere. Und das ist gar nicht über Inhalte, sondern nur über TrainerInnen-Persönlichkeiten löst. Aber wer Impro-Szenen machen will, ist nie dem Impro-Spielen erwachsen. Denn das ist etwas, was, na, auch für mich, ja, auch ich habe meinen Impro-Weg so gemacht, aber das würde ich gerne ändern. Das Impro-Basics sind nie fertig.
Ja, es hört
und
nie auf.
Eigentlich wäre noch geiler, oder nein, mein System wäre schon das Geilste. Und das Zweitgeilste wäre, dass du nach jedem Bühnenkurs erst immer nochmal einen Impro-Basic-Kurs machen musst. Du musst irgendwie zurück. Und das ist ja auch der Grund, warum, als wir die Masterclass entwickelt haben, auch gesagt haben, der erste Teil ist einfach nochmal die Basics, aber es sollte öfter sein. Es sollte öfter um das Scheitern, um das Präsenz, um das Spielen, das Spiele suchen gehen. Und es verkauft sich halt nicht so, denn die Menschen, verstehe ich auch, ich war auch so, wollen eine Progression machen, sie wollen besser werden. Und haben das Gefühl, dass besser werden steckt halt mehr in dem, was sichtbare Ergebnisse liefert. Szenen, Formate, was weiß ich, Reimen, Singen, all das. Und ich glaube, all die ImprovisateurInnen, die ich kenne und bewundere und über lange Zeit, ich glaube, erfolgreiche und tolle Impro-Spieler sind, sind alle in den Basics stark.
Mm.
Und sind sekundär in den Effekten oder in den Szenen stark, sondern sie sind stark darin. Das sind so die großartigen Leute, die dann bei uns manchmal zu Besuch kommen, die dann ganz oft im Maestro ins Finale kommen. Mm. Und das liegt oft nicht daran, dass sie jetzt die besten Songs und die besten Punchlines bringen. Mm. Das liegt ganz oft daran, dass sie halt wirklich im Moment sind, bei der Person und zu dem Ja sagen und aus dem Moment das Beste machen.
Mhm. Ja? Hast du das Gefühl, dass wir als Gruppe so eine gute Qualität haben an Impro-SpielerInnen, weil wir so viel Basic 1 unterrichten und immer wieder in den Basics drin sind?
Das ist absolut wahr. Das, glaube ich, ist ganz entscheidend, weil wir selber als Improvisateure das ja selten üben. Also ich würde mir sogar auch wünschen, dass wir Proben härter an Schnupperabenden in Impro-Basic 1 ausrichten würden, aber ich habe sehr viele Wünsche, die ich gerne hätte. Aber ich glaube, das ist total wahr, weil bei uns alle dauernd Impro-Basic 1 oder Impro for Fun oder ganz ehrlich, die allermeisten Business-Seminare sind de facto angewandte Impro-Basic-Kurse, uns damit und das immer wieder predigen und immer wieder vorleben und ja auch fast alle, glaube ich, in den Kursen und in den Seminaren proaktiv mitmachen, glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine der großen Stärken. Und ich glaube, auf diesen Stärken aufgesetzt sind dann Fähigkeiten, die Skills, die Effekte sind mega stark, aber ich glaube, es ist halt wie im Fußball, es bringt dir nichts, dass du einen wahnsinnig tollen Seitfallzieher. Heißt der Rückfallzieher? Nein.
Ich meine.
Fallrückzieher.
Was habe ich Rückfallzieher?
Ja. Es hilft dir nicht, dass du einen wahnsinnig guten Fallrückzieher oder einen großartigen Freistoß hast, wenn du nicht rennen passen kannst.
Mhm. Basics,
ja. Die Basics und ich auf. Das wäre meiner schon mal angedeuteten Impro-Universität, wäre das sehr ist elementares Bestandteil. Mhm. Das würde ich mir wünschen, dass das größere Bestandteil wäre. Würde ich mir was anderes für Impro-Spielen und Shows wünschen? Da habe ich nicht die Kreativität. Vielleicht, weil mein Fokus mehr darauf ist, wie denn das zustande kommt, als wie das, als das Endprodukt, was das Publikum
sieht.
Wo wir
wieder bei den Musik, bei den Songs.
Ja. Also ich glaube, es ist einfach nicht so, es ist nicht mehr so sehr für mich der Fokus, weil es gibt sowieso nur vier verschiedene Shows und alles andere sind Variationen derselben vier Shows. Deswegen finde ich das Grundlegende spannender. Ich glaube, das, was wir machen und auch die kommerzielle und die zugängliche Ausrichtung des anderen Physics, halte ich eben auch für richtig. Nicht, weil wir machen sicher nicht die größte Impro-Kunst in Europa. Da gibt es, glaube ich, diese auf künstlerischer, avantgardistischer, grenzverschiebender. Da gibt es Leute, die machen in dem Aspekt interessantere Impro. Aber wir machen Impro, um Impro in die Welt hinauszutragen. Und da geht es auch darum, alle Aspekte der Impro zu zeigen. Da stehe ich auch weiter zu, dass an dem Pfirsich in seinem Spielplan alle Aspekte der Impro zeigen soll und möchte, von Open Spaces über Musik, über narrativ-assoziative Shortforms. Geht es aber auch darum, Impro zugänglich zu machen für die Masse und nicht für die Avantgarde.
Gerade da eine Frage, weil das ist was, womit ich mich beschäftige oder was mir dazu wie eingefallen ist. Regeln. Impro-Regeln. Ich kann mich ja auch erinnern, als ich angefangen habe, Kurse zu machen. Was sind denn Regeln? Was kann ich befolgen, um das so gut wie möglich machen zu können? Und ich habe das Gefühl, dass wir etablieren ja solche Regeln wie präsent sein, wie wir scheitern, wir freuen uns darüber, ja genau und sagen und so weiter und so fort.
Aber ich würde das drei Sachen gerade nicht als Regeln, das sind Mindsets.
Okay, was wäre für dich eine Regel?
Eine Regel wäre, du sagst am Anfang, eine Regel wäre immer Ja sagen.
Mhm. Und stellst keine Fragen.
Und genau. Oder am Anfang muss erstmal nichts passieren. Mhm. So, das wären so Regeln.
Okay. Plattform bauen, all das. Vielleicht ist wieder Storytelling. Okay.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, ob dann diese Regeln manchmal oder dass es dazu führen kann, Leuten im Weg zu stehen.
Ja, sicher. Also, die Regeln sind das Werkzeug, um Menschen auf ihrer Reise möglichst effizient zu begleiten und so wie die Abwesenheit von Regeln manchen Leuten das Problem bieten kann, weil Regeln helfen ihnen zur Freiheit, können die Regeln für andere Menschen einschränkend sein, aber das ist halt, deswegen sind die Regeln nur ein Werkzeug des Lernens oder des Lehrens, genau wie Erfahrungen ein Werkzeug des Lehrens sind, so genauso wie Theorie ein Werkzeug des Lehrens sind, genauso wie Feedback ein Werkzeug des Lehrens sind und alle eben, ein Hammer ist nicht für jedes Problem hilfreich. Und jetzt ist das Problem, das ist jetzt schlecht formuliert gewesen, aber das Problem-Pendant ist halt der Impro-TeilnehmerIn. Die sind kein Problem, aber es ist halt immer die Frage, was ist das, was sind in dem Moment für dieses Thema, für diese Person die richtigen Werkzeuge? Und manchmal sind es Regeln und manchmal sind es nicht Regeln. Und manchmal helfen dir aber auch Werkzeuge, die für dich unpassend erscheinen, dich aus deinem inneren Schweinehund herauszuholen, der dich in der Komfortzone behalten möchte. Ja. So wie ich, das war jetzt mein Ding, ich habe immer das Erfahrungsbasierte furchtbar gefunden. Mir hat es am meisten was gegeben, wenn du mir vorher erklärt hast, was wir tun und was du von mir möchtest und warum wir das machen. Und dann habe ich das verstanden und dann mache ich das. Das mach mal einfach und wie hast du dich dabei gefühlt, was hast du jetzt wahrgenommen, ist für mich als Grundpersönlichkeit ganz schwierig.
Ja. Interessant. Ja.
Aber ist etwas, was mir natürlich mit der Zeit dann beigebracht hat, die Sachen nicht so eng zu sehen. Nicht zu sehen, aha, das ist das und darum ist das so und so ist es und nur so ist es richtig. Also das Erfahrungsbasierte, das mir unbequem und heute noch unbequem ist, hat auch seinen Wert. Und vielleicht ist das noch ein Gedanke, den ich gern teilen möchte, der mich schon oft beschäftigt, dass ich all die verschiedenen langen und kurzen Buchideen, die ich habe, ist ein Buch, die Anleitung zum Impro-Lernen. Gedanken für Menschen, die Impro-Kurse machen wollen. Und eines davon zum Beispiel ist es, du bist hier zum Lernen. Und der Trainer, die Trainerin ist nicht hier, um dir etwas beizubringen. Sondern der Fokus ist, du bist hier zum Lernen. Und die Frage, die ich mir auch selber immer wieder, ganz sehr bewusst, seitdem ich die Gedanken hatte, als Teilnehmer von Workshops mache, ist, was kann ich davon mitnehmen? Fand ich scheiße? Okay, ich fand scheiße, was kann ich davon mitnehmen? Ja. Der Typ macht das oder die Typin macht das überhaupt nicht so, wie ich es möchte. Okay. Get over it. Was kannst du davon mitnehmen? Das ist einer der wichtigen Gedanken. Deswegen habe ich mich nie wieder gefragt, seitdem, ob der Trainer oder die Trainerin das gut oder nicht gut gemacht hat, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Trainerin oder der Trainer bietet mir eine Erfahrung oder Inspiration, ein Material. Und das wäre so ein Gedanke, wo ich glaube, viele, auch Leute im An und für sich viel mehr mitnehmen könnten, wenn sie sich immer da fragen würden, das ist halt, wie es ist und was kann ich daraus mitnehmen. Und der zweite Gedanke, der dann auch in diesem Buch drin steht, denke immer drüber nach, wenn du an einem Kursabend von, sagen wir mal, 2 Stunden bist und ihr seid zu 12, sind das, 2 Stunden sind 120 Minuten.
Ja.
Ihr seid zu 12. Das heißt, mehr als 10 Minuten, die wirklich für dich sind, ist ein Gewinn. Und es geht nicht, wenn du eine Gruppe bist, dann geht es nicht darum, dass für dich 2 Stunden großartig sein müssen, sondern hey, wir sind 2 verschiedene Leute, das sind vielleicht 4 verschiedene Typen, also sind schon mal 1/2 Stunde pro Typ. Und die anderen 1,5 Stunden, und ich denke wirklich genauso darüber nach, die jetzt vielleicht nicht genau mich ansprechen, geben mir Zeit zum Reflektieren, mir geben mir Zeit, das von außen eher zu betrachten. Und seitdem ich das mehr überlegt habe, ich nehme mich so viel mehr mit aus Weiterbildungen, weil ich mich nicht darauf verkehre, das bringt mir ja nichts. Ja, ich weiß. Ich bin, wie viel Prozent von dem Kurs bin ich?
Ja.
Wenn ich das Doppelte von der Zeit habe, ist das doch eigentlich ein Gewinn.
Absolut.
Ich weiß nicht, ob alle dieser Meinung so zusprechen. Wenn ihr dazu Gedanken habt, schreibt mir gerne. Es würde mich wundern nehmen, da alternative Meinungen zu haben. Ich habe es, glaube ich, noch nie mehr mit jemandem geteilt, diese Gedanken, die ich so habe, über die Anleitung zum Impro-Lernen. Yeah. Es gibt noch mehr solche Ideen.
Ja, absolut. Aber ich finde es auch mega wertvoll, weil ich finde, man kann aus allem etwas rausnehmen. Und auf alles irgendwie was für sich auch
brechen.
Runterbrechen. Ja, perfekt.
Voll. Und ich glaube, es ist eine sehr viel mehr eine improvisatorische Herangehensweise. Nicht in, es passt mir jetzt so, genauso wie es ist. Und ich weiß eigentlich, wie ich gerne unterrichtet werden möchte. Sondern zu sagen, cool. es irritiert mich, es passt mir nicht. Warum passt mir denn das nicht? Ja, genau. Was lerne ich denn daraus, dass es mir nicht passt, so wie die Person das macht?
Voll.
Und damit mehr Eigenverantwortung für meinen eigenen Lernprozess zu übernehmen, als mich, also ich, da geht es wirklich darum, wenn du wirklich Impro lernen möchtest, als ein, ich empfange jetzt eine Dienstleistung und die Pommes schmecken mir so nicht. Ja, das ist, das würde ich auch, vielleicht, das, ich werde dieses Buch auch noch irgendwann schreiben. Die Regeln.
Trademark. Nee, das wäre Copyright.
Gedanken zum Impro-Lernen lernen.
Ja.
Gedanken zum Impro-Lernen lernen. Ja.
Super Titel.
Ich finde ihn nicht so schlecht. Nicht?
Gedanken zum Impro-Lernen lernen. Doch, ich finde es gut.
Gedanken zum, in Anführungszeichen, Impro-Lernen lernen.
Wie du immer was lernst.
Ja, das ist mir zu self-help-bookig.
Ja. Auch du kannst was lernen.
Auch ich kann was lernen. Yeah. Kathi, sind wir aus deiner Sicht mit dem Teil durch?
Ja. Vielen aus Dank. Meiner Sicht, vielen Dank.
Ja. Dann kommen wir jetzt zum legendären Dankesteil in diesem Podcast und wir beginnen den ja jetzt ein bisschen zu reformieren oder respektive, wenn ihr diese Folge hört, haben wir das vielleicht schon ein paar Mal gemacht. Und an dieser Stelle gilt es dann für mich Danke zu sagen an Dani Giger für die wunderbare Musik und Zwischenmusik für diesen Podcast und an dieser Stelle möchte ich heute jemandem danken, der mir mal eben den Myers-Briggs Personality Test näher gebracht hat, der das an und für sich über 6 Jahre lang begleitet hat, der von 2018 bis 2024 als Organisationsentwickler und Berater an und für und mit dem an und für sich gearbeitet hat. Das ist der Andy Erb, der damals, als ich Geschäftsführer mit Niki geworden bin, uns zur Seite gestellt wurde, um uns dabei zu helfen, Geschäftsführer zu werden. Und seitdem bis 24 ein ganz, ganz treuer Freund, Berater, Kritiker und Vorantreiber ist an und für sich war, der dieses Jahr dieses Mandat abgibt und nicht mehr unser Berater ist. Deswegen kann ich ihm jetzt Danke sagen. Den ich wärmstens ans Herz legen kann. Und wer mehr über Andy Erb erfahren möchte, der findet das auf Bewegstätte mit ae.ch. Dort erfahrt ihr auch, was Andy mit Bienen verbindet. Und dem möchte ich einfach mal danken, denn dank ihm kenne ich die 16 Personalities und Myers-Briggs und dank ihm ist das an und für sich dort heute, wo es ist. Kathi, wem magst denn du heute danken?
Ich möchte gerne der Migro danken. Weil sie mich konstant mit Essen versorgt. Ich kann dort immer hingehen, meine Tortilla-Chips kaufen, ich kann dort immer hingehen, meine Haferriegel kaufen und meine Nougat-Dinger. Wenn ihr nicht wisst, ich habe ein Essproblem, aber ich habe ja eine Essens-Situation.
Kathi kann wenig Dinge essen.
Ja, genau. Ja, stimmt, und deswegen finde ich das sehr toll, dass die Migros etwas in ihrem Angebot hat, was mich normaler fühlen lässt. Oder noch normaler als mein Normal. Und da möchte ich einfach mal Danke sagen.
Migros, für mich und dich und Kathi. Ich weiß gerade nicht, ob Migros den Spruch mit für mich.
Ich weiß, ich habe jetzt auch gerade den Jingle überlegt.
Ob das jetzt Migros oder der Coop ist. Wir entschuldigen uns auf jeden Fall. Danke Andi, danke Migros. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wenn ihr es nicht schon lange getan habt, dann bringt andere Leute dazu, dass sie diesen Podcast abonnieren.
Ja.
Dann verpasst ihr und diese Person keine der wöchentlich erscheinenden Folgen. Und dass ihr auch gerne mal in unsere anderen Podcasts reinhört. Folgt uns doch auf Social Media, wie zum Beispiel Instagram, das Kathi auch eine Weile lang bei uns gemanagt hat.
Ja.
Oder auf unserem WhatsApp-Channel, um noch viel mehr über das an und für sich hinten, vorne, oben und unten zu erfahren. Vielleicht auch mal mit einem Bild, wie Kathi in die Migros einkaufen geht.
Kathi,
Ende Dezember, mach mal ein Bild für den WhatsApp-Channel.
Okay, finde ich gut.
Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr nächste Woche mit dabei seid, denn das war's mit der heutigen Impro-Lounge. Kathi, auch dir vielen Dank.
Danke, Gary.